hier zu sein. Ich bin vollständig hier. Meine Frau und die drei Kinder sind irgendwo verteilt da hinten. Aber ich hoffe, sie hören es. Ja, belebt dein Werk. Das ist wirklich ein Gebet, das wir immer wieder beten sollten. Ich habe heute eine Botschaft mitgebracht. Ich möchte sie nennen, es war schlimm, aber auch gut. Ich möchte heute eine Antwort geben auf die Frage, warum leiden Christen? Warum gibt es Leiden im Christenleben? Bitte kommt zum Wort Gottes, zum Römerbrief, Kapitel 8. Wir schlagen auf Römer, Kapitel 8. Ich lese den Vers 18. Denn ich halte es dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Und weiter lesen wir in Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nun alle Dinge sind alle Dinge. Da gehört auch das Leiden dazu. Und Paulus sagt hier in Vers 18, schaut, das Leiden auf dieser Erde steht nicht im Vergleich zur Herrlichkeit, die folgen wird. Nicht im Vergleich bedeutet, das kannst du nicht einmal, da gibt es nicht mal so ein Prozent oder so, oder irgendein Verhältnis, das Sinn macht. Nein, das ist andere Liga, sagt man. Das Leiden dieser Zeit steht nicht im Vergleich zu dem, was in der Herrlichkeit folgt. Nun, wir haben sehr viel im Neuen Testament über das Leiden. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, das wir Christen hören sollten. Und es wird immer weniger gepredigt. Es ist auch vielleicht erklärbar, warum. Weil wenn du das Christentum schmackhaft machen willst, so wie ein Verkaufsberater, der sagt, schau die Vorteile, Jesus vergibt dir deine Sünden, Jesus schenkt dir Frieden. Amen, das stimmt alles. Aber er würde dann nicht sagen, ja und als Christ gehst du auch durch Leidenszeiten. Nee, das verkauft sich nicht gut. Das möchten wir besser nicht sagen. Ist ja nicht so, dass das ein Argument wäre für jemand, der Gott sucht, Jesus sucht, komm zu Jesus. Da gibt es auch schwierige Zeiten. Aber das ist die Wahrheit. Und es ist die Wahrheit und es hat einen Grund. Es gibt immer einen Grund dafür. Es steht in der Schrift, in 2. Timotheus 3,12, wir müssen nicht nachschlagen, und alle, die gottselig leben wollen in Christo Jesu, müssen Verfolgung leiden. Nun, ich möchte als erstes etwas sagen, das für alle gilt, alle Menschen leiden. Alle Menschen leiden irgendwann, irgendwo, zu einer bestimmten Zeit in ihrem Leben. Ich war da Mittagessen bei meiner Arbeit, wenn es schön ist, gehe ich raus, hol mir da so ein Brötchen, setz mich hin. Am liebsten bin ich ja ein bisschen alleine, weil ich habe genug zu tun mit Leuten, da brauche ich meine Ruhe. Und an jenem Mittag, das war vor 2 Wochen, sehe ich da einen Freund von früher. Habe ich viel Zeit mit ihm verbracht. Immer nur Sport gemacht, viel Sünde gemacht. Wir waren viel um die Häuser gezogen. Wir haben, ja, was man so gemacht hat. Und da war auf einmal noch ein Freund neben ihm. Die zwei Freunde, mit denen ich vor 20 Jahren die meiste Zeit verbracht habe, habe ich schon seit 7, 8 Jahren nicht mehr gesehen. Beide nicht. Da stehen sie beide da. Das war was für ein Zufall. Was macht ihr so? Ja, wir essen Mittag. Ja, ich bin dabei. Bin ich mit denen zusammengesessen, habe geredet. Sie fragen, was hast du gemacht? Ja, ich habe Kinder gemacht. Ja, ich habe ihnen mein Leben erzählt, was ich tue, wie es meiner Familie geht. Dann haben sie so gefragt, ja, dann hast du hier 3 Kinder, die älteste, ja, bald 9, ja, dann ist sie selbstständig. Ja, sie ist nicht selbstständig, sie sitzt im Rollstuhl, sie hat eine Behinderung. Und dann habe ich ihnen das so erklärt und erzählt und dann habe ich gemerkt, da waren sie ziemlich betroffen zuerst, für mich normal halt, kenne ich halt so seit 9 Jahren. Und dann haben sie begonnen, von ihren Geschichten zu erzählen. Und wisst ihr, wenn du 20 bist, dann hast du das Gefühl, die Welt gehört mir. Und mir wird nichts Schlechtes widerfahren. Und es geht ja nur um Spaß. Und es geht nur ums Vergnügen. Und ich hole mir, was ich will. Und es kann mir nichts geschehen. So ungefähr habe ich ja auch gedacht, oder? Mit 20, da war ich noch ein bisschen fitter als heute. Und ja, das war so die Haltung dieser Freunde. Wir waren ja sportlich, wir waren unterwegs, den Frauen nachgerannt und all diese Geschichten, oder? Und dass es mal eine andere Zeit geben wird, daran denkst du mit 20 nicht. Der eine hat erzählt, ja, er hat jetzt auch eine Tochter, auch geheiratet, aber sie hat keine Zeit mehr für sich. Ich dachte, mit einem Kind keine Zeit, ist ja keine Ahnung. Und der andere hat erzählt, seine Mutter sei gestorben, Krebs, war hart, musste sie begleiten viele Monate. Der Vater hat jetzt Alzheimer, versteht nicht mehr viel. Und ich habe da gemerkt, da ist was geschehen bei denen. Die haben also vor allem beim Zweiten, der hat mir, ich habe es in seinen Augen gesehen, was früher war, dass ich habe alles im Griff und mir gehört die Welt und mir gehören die nächsten 60 Jahre, die stehen mir ja zu. Das war alles weg. Da ist nicht mehr so viel Sicherheit da, da ist viel Gedanken über was wird sein, viel Gedanken über was heute ist, kann morgen weg sein. Und da habe ich gemerkt, natürlich wusste ich das ja schon, aber es wurde mir wieder klar, alle Menschen leiden. Und wisst ihr, in Matthäus 7 haben wir ja diese großartige Bergpredigt, die endet mit der Geschichte von Jesus von einem Haus, das auf Sand gebaut wird, einem Haus, das auf Felsen gebaut wird. Oftmals wird das so gepredigt, schau, dass wenn du dein Leben mit Jesus ist wie auf dem Felsen und dein Leben ohne Jesus wie auf Sand. Und darum geht es, dein irdisches Leben wird halten und du wirst glücklich und gesegnet sein und ohne Jesus wirst du kein glückliches Leben auf Erden haben. Das ist nicht ganz richtig, weil es geht nicht um das Hier und Jetzt. Es geht um die Ewigkeit. Es geht darum, dass ohne Jesus wirst du in der Ewigkeit nicht bestehen können. Dein Haus wird fallen, weil es auf Sand gebaut ist. Und mit Jesus wirst du in Ewigkeit bestehen, weil dein Haus auf ihn, auf den Felsen gebaut ist. Aber ich weiß, dass mein irdisches Leben ja auch irgendwo auf Sand ist. Es kann ja alles zerfallen. Aber in meiner Zeit von Leiden merke ich, wenn der Sand weggeschwemmt wird, dann sehe ich den Felsen drunter. Und das fehlt ja bei den anderen. Ich habe natürlich noch über den Glauben geredet mit dem einen. Sie wissen, ich bin gläubig. Und es ist zum ersten Mal ein bisschen angekommen. Zum ersten Mal. Da sieht man den Unterschied von 20 Jahren, was da geschehen kann. Also alle Menschen leiden. Kommen zu 1. Petrus und wir lesen hier etwas ganz Entscheidendes über das Leiden. 1. Petrusbrief. Schaue ich, ob ich die richtige Stelle habe. Das kann auch mal passieren. 12, 19. Nein, ich habe die falsche Stelle aufgeschrieben. Was ich sagen möchte, ist Folgendes. Es gibt im Prinzip zwei Gründe, warum du leidest. Der eine Grund ist deine Schuld, deine Sünde. Der andere Grund ist, weil Gott dir das zumutet. Es ist nicht dein Verschulden, dass du leidest in bestimmten Situationen. Und wenn man das genau anschaut, dann kann man auch noch sagen, es gibt Menschen, die leiden für den Namen Jesu. Und ich kenne euch nicht, ich kenne eure Geschichte nicht, aber ich würde sagen, wir alle leiden nicht so sehr wegen dem Namen Jesu, wie viele Geschwister in anderen Ländern. Und ich denke, wir alle leiden auch oftmals wegen unserer eigenen Schuld. Wir alle leiden manchmal für Dinge, die wir gemacht haben und später auf uns zurückkommen. Ich denke, du unterschätzt die Menge des Leidens, die du selber verursacht hast. Aber es gibt Momente, wo wir leiden ohne unser Verschulden. Wo Gott sagt, ich möchte, dass du da durchgehst. Und du verstehst nicht, warum. Und du verstehst es vielleicht 10 Jahre später auch nicht, aber du wirst es einmal verstehen. Ich möchte heute durch die Schrift gehen, durch die Geschichten. Ich möchte einige Persönlichkeiten anschauen aus der Schrift und ich möchte euch etwas zeigen, um diese Frage beantworten zu können. Warum leiden Christen? Komm zu 1. Mose 50. Die Stelle ist richtig. 1. Mose 50. Wir haben das Ende vom Leben von Josef. Also, es ist nicht vor seinem Tod, aber es ist das Ende von seiner Geschichte. 1. Mose 50, lesen wir ab Vers 19. Josef sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn ich bin unter Gott. Ihr gedachtet, es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, dass er täte, wie es jetzt am Tage ist, zu erhalten viel Volks. Nun, wie war die erste Hälfte von Josefs Leben? Ihr erinnert euch, Josef, der zweitjüngste Sohn, der Liebling von seinem Vater Jakob. Was hatte Josef dafür, dass er der Liebling war vom Vater? Es war nicht seine Schuld. Was hatte er dafür, dass er ein schönes Kleid bekommen hat? Es war nicht seine Schuld. Was hatte er dafür, dass er Träume vom Herrn bekommen hat und diese dann weitererzählt hat? Und seine Brüder neideten ihn. Sie haben ihn gepackt und in eine Grube geworfen. Denk mal danach. Er hat nichts Falsches getan. Aber er liegt da in dieser Grube. Da wird er wieder rausgezogen, den Midianitern verkauft. Die verkaufen ihn an die Ägypter. Dann ist er im Haus des Potiphars und arbeitet sich hoch, ist treu und bekommt eine falsche Anschuldigung von der Frau des Potiphar und wird ins Gefängnis geworfen. Da liegt er im Gefängnis. Weißt du, tausende Kilometer von zu Hause entfernt, verraten von den Brüdern, in einem Loch, er wartet vielleicht nur noch auf den Tod. Niemand weiß, dass er dort ist. Niemand interessiert sich, dass er dort in diesem Loch ist, in diesem Gefängnis. Was hat er wohl gedacht? Was habe ich falsch gemacht? Warum, Gott, willst du, dass ich hier hindurchgehe? Wisst ihr, die Schrift ist ja voll damit. Die Jünger, Jesus sagt, geht auf das Schiff, und es kommt in den Sturm. Wer hat gesagt, dass sie in das Schiff gehen sollen? Es war Jesus. Und doch sind sie in den Sturm geraten. Verstehen wir? Manchmal geschehen Dinge und der Herr will, dass wir da durchgehen müssen. Hat Josef an diese Stelle gedacht in 1. Mose 50, dass Gott gedachte, es gut zu machen? Ich glaube nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen. Aber da in dem Gefängnis kam die Wende. Er wurde wegen seinen Träumen, wegen der Fähigkeit, diese Träume auszulegen, wurde zum Pharao gerufen. Ab da an gab es eine Wende im Leben von Josef. Nun, ich habe gesagt, ich möchte die Botschaft nennen, es war schlimm, aber auch gut. Genau darin liegt der Punkt. Wenn wir uns vielleicht vorstellen, einige Persönlichkeiten aus der Schrift. Stell dir vor, du läufst durch einen Park und da sitzen einige Persönlichkeiten, einige Menschen, die erwähnt werden in der Bibel, auf einer Bank. Und du hast die Möglichkeit, zu denen hinzusetzen und mit ihnen zu reden. Und da kommst du zu einem Mann und dieser Mann hat Narben im Gesicht. Er sieht aus, als hätte er eine harte Vergangenheit. Und du setzt dich hin und er stellt sich vor als ein Mann aus der Gegend der Gadarener. Und du fragst ihn, erzähl mir aus deinem Leben. Dann sagt er, ich war besessen. Ich habe mich mit Steinen geschlagen. Ich war Tag und Nacht draußen in den Bergen, in den Gruften, in den Gruben. Man wollte mich fangen, man wollte mich fesseln mit Ketten. Sie konnten mich nicht, selbst mit Ketten, ich habe sie ausgerissen. Ich war alleine, niemand wollte mit mir sein. Da denkst du, das war ein hartes Leben, das war schlimm. Der sagt, ja, das war schlimm, aber es war auch gut. Wie meinst du, es war auch gut? Ja, da war ich eines Tages in der Nähe vom See, an einer Anhöhe. Ich bin aus meiner Grube rausgekommen, es war ein Sturm und ich habe ein Schiff gesehen. und die Wellen waren hoch. Und ich habe da gedacht, jetzt kommt der Sturm, jetzt werden sie alle sterben und sie werden an den Strand geschwemmt. Die können das nicht überleben. Auf einmal ist ein Mann aufgestanden und er hat mit einer lauten Stimme was gesagt. Ich habe es nicht verstanden, aber auf einmal war Ruhe. Ich habe noch nie seine Stimme gehört. Da bin ich an den Strand gerannt und da kam dieser Mann mir entgegen und zum ersten Mal ist einer zu mir gekommen und ist nicht von mir weggerannt. Und der hat mich befreit. Der hat mir Vergebung geschenkt. Es war ein schlimmes Leben, aber es war auch gut. Hätte ich nicht diese Probleme gehabt, wäre ich wahrscheinlich nie zu diesem Mann gekommen. Man weiß es nicht. Versteht ihr? Eine Begegnung mit einem Mann aus der Bibel. Gehen wir weiter. Gehen wir auf eine andere Bank. Da sitzt eine Frau da. Dünne Frau, schon etwas älter, auch viele Falten im Gesicht, wahrscheinlich auch ein hartes Leben gehabt. Und wir fragen, wie war dein Leben? Mein Leben war schwierig. Ich hatte eine Krankheit, 12 Jahre lang. Und diese Krankheit war so schwierig, weil nach dem Gesetz von meinem Volk war ich unrein. Ich war unrein für alles. Man konnte mich nicht mal anrühren. Was ich angerührt habe, wurde unrein. Ich musste alles meiden. Ich hatte eigentlich keine richtige Familie. Ich konnte auch so keine Kinder bekommen. Man hat mich gemieden. Ich war eine Last für alle Menschen um mich herum. Und ich habe mein ganzes Geld für die Ärzte ausgegeben. Und ich bin nicht gesund geworden. Und ich habe viel gelitten. Sie haben viel versucht. Und sie haben mich nicht gesund bekommen. Da habe ich gehört von einem Mann, der sollte kommen und er kann Kranke gesund machen. Da wollte ich zu ihm hingehen. Aber ich konnte nicht, ich war zu schwach. Ja, das war ein hartes Leben. Es war schlimm, aber es war auch gut. Weil ich habe mich nochmals zusammengerissen. Wollte dem Mann folgen, der da war. Und es waren zu viele Leute um ihn herum. Und ich dachte, ich kann nicht, wenn ich doch nur sein Kleid anrühren könnte. Wenn ich doch nur den Zipfel von seinem Mantel berühren könnte, das würde mir genügen. Und die Frau, wenn wir uns das vorstellen, gebückt, weil sie nicht weiter kann, ganz tief unten, das Gesicht in der Erde, streckt sie ihren Arm noch nach dem Kleid von Jesus. Er hält an und sagt, wer hat mich angerührt? Alle Leute herum rühren ihn an, alle haben ihn berührt. Was sprichst du, wer hat mich angerührt? Ich weiß, eine Kraft ist von mir gegangen. Und er geht zur Frau und sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Wisst ihr, ich gehe noch weiter, aber wenn wir uns die Geschichten aus dem Neuen Testament anschauen, da ist immer irgendwo Leiden dabei. Gehen wir weiter. Wir sehen einen Mann auf einer Bank sitzen, der hat glänzende Augen. Er ist schon etwas älter. Wir kommen zu ihm und sagen, wie war dein Leben? Er sagt, ja, mein Leben war schlimm. Es war schwierig. Ich bin blind geboren. Es war alles dunkel um mich herum. Alles, ich musste immer mich durch mein Leben tasten. Es gab keine Sozialversicherungen. Ich musste betteln. Ich lag immer im Dreck und ich war eigentlich ausgestoßen. Niemand, ich war nur Last für Menschen. Und da war ich mal wieder auf der Straße und da habe ich gehört, dass Jesus vorbeikommt. Und da habe ich gerufen, Jesus, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Aber man hat mir gesagt, ich soll schweigen. Man hat mir gesagt, ich soll das nicht weiter tun. Ich dachte, es war ja meine letzte Chance. Und ich habe noch lauter geschrien, Jesu, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Und er ist zu mir gekommen. Er hat mich gefragt, was soll ich tun? Was willst du, dass ich tun soll? Ich habe ihm gesagt, dass ich sehen werde. Und ich wurde sehend. Es war schlimm, aber es war auch gut. Wäre ich nicht blind gewesen, hätte ich nicht geschrien, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Verstehen wir, das Leiden in unserem Leben führt dazu, dass wir nach Jesus rufen. Es führt dazu, dass wir Nähe suchen. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich weiß, wie ich bin. In einer Zeit, wo alles rund läuft, wo mein ganzes Leben nur alles funktioniert, wie ich es möchte. Überall Freude, Friede, Eierkuchen. Da bin ich nicht so nahe beim Herrn. Da kommt die Gefahr, dass ich ganz weit weggehe. Da kommt die Gefahr, dass ich auf mich schaue, dass ich sage, eben, ich kann etwas tun. Aber es steht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das ist die Wahrheit. Ich möchte noch zu einer Person gehen. Und diese Person kennen wir, weil er stellt sich vor. Es ist der alte Paulus. Er sitzt da auf einer Bank. Und weißt du, im Gegensatz zu den anderen, war er schon Christ. Und ich frage ihn, wie war dein Leben? Paulus sagt, was meinst du, vor oder nach meiner Bekehrung? Ja, nachher. Er sagt, es war hart. Es war schwierig. Ich habe in Todesnöten gelebt. Ich war in Not. Ich war in Fasten, in Frost, in Hitze. Ich war gefangen. Ich wurde ausgepeitscht. Man hat mich einmal gesteinigt. Ich war unter falschen Brüdern. Ich war unter den Heiden. Ich war in Gefahr überall. Das war mein Leben als Christ. Ja, das war schlimm, aber es war auch gut. Ja, wie kannst du sagen, das war auch gut? Er erzählt mir eine Geschichte, er sagt, weißt du, ich war da mit meinem Bruder Silas unterwegs. Wir haben gerade einer Frau geholfen, die hatte so einen Wahrsagergeist. Das hat den Leuten nicht gefallen, da in Philippi. Und da haben sie uns ins Gefängnis gesteckt. In den tiefsten Kerker, ganz finster. Sie haben uns angekettet, es war dunkel, es gab nur Ratten da. Und ich dachte, es könnte das Ende sein. Jakobus haben sie getötet, Stephanus haben sie getötet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich jetzt frei werde, aber ich habe mit etwas gerechnet. Ich weiß immer, Jesus erscheint, wenn ich leide. Ich weiß immer, er wird da sein. Ich habe Silas gesagt, Silas, wir singen. Lass uns Loblieder singen. Und wir haben gesungen und der Herr ist erschienen. Wir kennen die Geschichte, es gab ein Erdbeben. Alle Ketten wurden los. Auf einen Moment wurden alle Ketten los. Und der Gefängniswärter ist da zum Glauben gekommen, seine ganze Familie ist zum Glauben gekommen. Aber was wir sehen im christlichen Glauben ist, dass die Umstände, dass die Probleme nicht groß genug sind für unseren Herrn und Heiland. Er ist größer und wir haben sogar Sieg im Leiden. Sogar ein Christ in der größten Not, wie kann er ein Lied singen? Wie kann er voller Freude Loblieder singen im tiefsten Kerker? Wie geht das? Ihr habt mal gehört wahrscheinlich von Richard Wurmbrand. Er war ein deutsch-rumänischer Pfarrer. Er lebte, glaube ich, von 1909 bis 2001. Er ist alt geworden und er war damals, er hat schon den Zweiten Weltkrieg überlebt, er war ja halb Jude und er wurde Pfarrer. Und in Rumänien haben die Kommunisten gesagt, ihr dürft nicht mehr predigen, wenn ihr predigt, dann so wie wir das wollen. Er hat das natürlich nicht eingehalten, wurde ins Gefängnis geschickt. Ich glaube, er war 14 Jahre im Gefängnis. Und davon war er 3 Jahre in Einzelhaft, ohne Tageslicht, ohne Geräusche von außen. Er war 3 Jahre in Einzelhaft. Und man hat ihn geschlagen, gefoltert, man hat Gehirnwäsche gemacht, indem man gesagt hat, ich glaube mehrere Stunden am Tag wiederholt, Kommunismus ist gut, Christentum ist falsch, Kommunismus ist gut, Christentum ist falsch, bis das irgendwo reingeht. Und er hat gesagt, es war immer Freude. Er hatte immer Freude. Es gab Brüder, die haben gejaucht und getanzt in den Zellen. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Aber das ist der Sieg. Verstehen wir? Das Leiden hat irgendeinen Zweck. Und wir wissen es nicht immer. Wir können nicht immer Prophet spielen, indem wir sagen, ich weiß genau, warum du dieses Leiden hast. Es wird dazu führen, dass du so und so. Nein, das wissen wir nicht. Wenn jemand leidet, leiden wir mit. Trösten wir, die Trost brauchen. Das ist klar. Aber das Leiden im Christenleben hat einen Zweck. Es ist vom Herrn. Und meistens hat es den Zweck, dass wir näher zu ihm kommen, dass wir geformt werden nach seinem Willen und dass wir ein Zeugnis sein können für diese Welt. Weißt du, das Zeugnis, das wir heute verkaufen wollen, in der modernen Christenheit ist dieses: Ich glaube an Jesus, schau mich an, ich bin gesegnet. Tolles Haus, tolles Auto, tolle Familie, immer im Frieden mit allen Menschen. Und was war mit Paulus? Keine Familie, keine gute Gesundheit. Weißt du, Paulus, wenn wir nochmal zu dieser Bank zurückgehen, wo Paulus sitzt, fragen wir: Paulus, hast du nie dafür gebetet, dass du weniger Trübsale hast, dass du weniger Schmerzen hast, dass du weniger Ärgernis hast? Er sagt: Selbstverständlich habe ich dafür gebetet. Ich habe viel dafür gebetet. Und ich habe auch dem Herrn gesagt: Nimm diesen Schmerz von mir, diesen Pfahl des Satans, der mich schmerzt. Und weißt du, was er gesagt hat? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Verstehen wir etwas? Die Gnade des Herrn ist immer noch besser als alles, was wir uns vorstellen können betreffend unseren Umständen. Als ich habe lieber die Gnade als die beste Gesundheit. Ich habe lieber die Gnade, als dass alle Menschen gut von dir reden. Paulus hat das verstanden. Man kann nicht das Christentum verkaufen mit Paulus. Das funktioniert nicht. Du kannst es vielleicht eben mit diesen Fernsehpredigern verkaufen, aber nicht mit Paulus. Weil es gibt nichts zu verkaufen. Es gibt nur Jesus. Und ihm sei alle Ehre. Nun, ich bin jetzt durch einige Persönlichkeiten durchgegangen, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Nehmen wir an, der Herr gibt dir noch 20 Jahre. Er sagt: Noch 20 Jahre, dann werde ich kommen. Noch 20 Jahren wirst du leben. Und du nimmst ein weißes Blatt und schreib dir darauf: Was erwarte ich? Was hoffe ich? Was wünsche ich? Was sind meine Gebetsanliegen für die nächsten 20 Jahre? Ich kenne dich nicht, aber ich sage dir was, ich bin mir sicher, was du darauf schreibst. Du schreibst etwas über Gesundheit, über dass Menschen zum Glauben kommen vielleicht, von deiner Familie, Bekannte. Du schreibst etwas für diesen Job, für diesen Angehörigen. Du schreibst etwas darüber, dass du näher zu Jesus sein möchtest, dass du ihm besser dienen möchtest, dass du ein besserer Zeuge sein möchtest, dass du, ich weiß nicht, all diese Dinge. Aber wer von euch schreibt drauf, dass ich leiden werde? Versteht ihr? Das machen wir nicht. Ich bin nicht hier, weil ich ein Experte von Leiden bin. Tut mir leid. Ich habe nur etwas über die Schrift gesagt. Meine Natur ist: Ich möchte nicht leiden. Das ist oftmals ein Hindernis, um Gott dienen zu können. Nicht, dass wir das Leiden herbeisehnen oder für das Leiden beten. Nein, das müssen wir nicht. Aber wenn es kommt, sollen wir es annehmen und dem Herrn unsere Seelen befehlen. Weißt du, der Herr sagt vielleicht, wenn er die Liste anschaut von dir: Ah ja, du betest für deinen Bruder, für deine Mutter, für deine Kinder, weißt, dass sie nicht verloren werden. Das will ich auch. Ich will nicht, dass jemand verloren geht. Aber weißt du, um das zu erreichen, brauche ich einen Botschafter. Ich will einen Nutzen, oder? Und dieser bist du. Aber damit ich dich nutzen kann, muss ich noch etwas an dir ändern. Ich muss noch etwas ein bisschen schleifen und feilen und ein bisschen die Form korrigieren, und ich weiß, was ich dazu nutzen werde. Wisst ihr, Gott entscheidet, wie viel wir leiden oder nicht. Und oftmals nutzt er uns durch das Leiden, um ihm besser dienen zu können. Das ist ganz einfach das Geheimnis vom Leiden, ihm näher zu sein. Er will näher mit dir sein. Wenn du sagst, mein Wunsch ist, näher beim Herrn zu sein, das will er auch. Naht euch zu mir. Aber was braucht es dazu? Oftmals eine schwierige Zeit. Schau, ich weiß nicht, wo ich wäre ohne Zeiten von Leiden. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich wäre nicht näher beim Herrn. So lass die Zeit, die auf dich zukommt, auch wenn es Leiden ist, als Chance sehen. Ich möchte mit dir, Herr, da durchgehen. Es ist nicht einfach, es ist schwierig. Und die Menschen haben auch gesagt, es war schlimm, aber es war auch gut. In der Gefängniszelle war Licht. Da waren sie nicht alleine, Paulus und Silas. Da war der Herr mit ihnen. Josef in der Grube. Die Frau mit dem Blutgang. Sie kann zurückschauen und sagen, ich habe den Herrn. Wisst ihr, der Bartimäus, weißt du, was er sagen kann? Er kann sagen, ich war mein Leben lang blind, aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das Gesicht meines Heilands gesehen. Wunderbar. Wer kann das sagen? Vielleicht habt ihr schon gehört von Fanny J. Crosby. Ich habe da noch ein Zitat von ihr. Sie war eine Liederdichterin vom 20. Jahrhundert, Ende 20. Jahrhundert. 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Viele gute Lieder kommen von Fanny J. Crosby. Sie war blind. Sie ist, glaube ich, als Baby war sie erblindet wegen einer falschen, ich glaube, sie hatte irgendeine Entzündung, man hat sie falsch behandelt an den Augen und sie ist erblindet. Sie hat gesagt, als man sie fragt in einem Interview, würde sie gerne sehend werden, wenn sie könnte, hat sie gesagt, nein, ich bleibe lieber blind, weil dann das Erste, was ich sehen werde in der Herrlichkeit, ist das Gesicht meines Heilands. Ich möchte eigentlich schon beenden mit einem Zitat aus einem Lied, vielleicht kennt ihr es. Jesus führt mich aller Wegen. Seele, was verlangst du mehr? Willst an seiner Gnad du zweifeln, oder treuster Hirt ist er? Süße Ruh hat meine Seele, folgt sie Jesus glaubensvoll. Auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Auch im schwersten Leiden weiß ich, Jesus machet alles wohl. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, Herr, dass du so vielen Menschen in der Schrift gezeigt hast, dass ein Leiden auch ein Weg zu dir ist. Und dass ein Christ im Leiden nicht alleine sein muss, nicht verzweifeln muss, nicht ohne Hoffnung ist. Herr, wir haben etwas Größeres. Und das Leiden von dieser Zeit kann die Herrlichkeit nicht übertreffen, die folgen wird. Lass uns das doch erkennen. Lass uns den Fels erkennen, der unter unseren Füßen ist, wenn alles links und rechts auseinanderfällt. Wir stehen noch immer auf dem Fels. Segne doch bitte diesen Tag. Bitte beschütze meine Geschwister hier, Herr. Führe und leite uns nach deinem Willen und schenk deinen Segen. Das bitte ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.